Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Mittag.
Fragile Waffenruhe in Libyen. Die Aufständischen beschuldigen Machthaber Gaddafi, er greife sie in Benghazi an. Zunehmende Unruhen in Jemen. Trotz Ausnahmezustand protestieren wieder Zehntausende gegen Präsident Saleh. Leicht verbesserte Lage in Japan. Die Dauerkühlung von außen zeige nun einige Wirkung, sagt die Regierung. Das Wetter in der Schweiz. Heute ist es trüb und nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 bis 600 Meter. Nur im Westen und Süden scheint ab und zu die Sonne. Info 3. Am Mikrofon sind Karim Britsch und mit den Nachrichten Georg Aufdermauer.
In Libyen beschuldigen die Aufständischen der Regierungstruppen, das Rebellenzentrum Benghazi aus der Luft und mit Bodentruppen anzugreifen. Am Morgen wurde ein Kampfflugzeug offenbar getroffen. Es fing Feuer und stürzte bei Benghazi ab. Wie die BBC berichtet, ertönten daraufhin in der Stadt Freudenschreie, doch sei noch nicht klar, dass es sich um ein Flugzeug der Truppen Gaddafis handelte. Die libysche Regierung ihrerseits sagte, die Aufständischen nehmen mit Helikoptern und einem Flugzeug die libyschen Truppen nahe Benghazi unter Beschuss. Auf der italienischen Insel Lampedusa sind in der vergangenen Nacht erneut fast 400 Flüchtlinge angekommen. Wie italienische Medien berichteten, befinden sich auf der vor Tunesien gelegenen kleinen Insel weit über 3000 Flüchtlinge. Die Stimmung sei gespannt, weil die Lager nur für 850 Menschen ausgelegt seien. Gestern hatten aufgebrachte Bewohner von Lampedusa den dortigen Hafen blockiert, um die Küstenwache daran zu hindern, weitere Immigranten an Land zu bringen. Erst später sei es den Behörden gelungen, rund 200 Personen auf der Insel abzusetzen. In Jemen gehen die Proteste gegen die Herrschaft von Präsident Saleh weiter, obwohl dieser gestern den Ausnahmezustand verhängte. In der Hauptstadt Sanaa versammelten sich erneut Zehntausende, um die Armee fuhr mit Panzer auf. Gestern hatten Scharfschützen in Zivil von Dächern aus auf die Teilnehmer der Massendemonstration geschossen. Nach Angaben der Regierung und von Oppositionskreisen starben mehr als 50 Menschen und über 200 wurden verletzt. Der jemenitische Tourismusminister trat aus Protest gegen das Massaker zurück, als erstes Regierungsmitglied. Oppositionsgruppen riefen die Welt um Hilfe an. Der UNO-Sicherheitsrat solle eingreifen, um die Bevölkerung Jemens vor dem Regime zu schützen. Die Regierung Japans spricht von einer Verbesserung der Lage im Reaktor 3 des Kernkraftwerks Fukushima. Die Regierung glaube, dass sich die Lage stabilisiert habe. Die Dauerkühlung von außen habe einige Wirkung. Es sei mehr Wasser im Reaktor 3 festgestellt worden. In diesem Reaktor befindet sich auch das hochgiftige Plutonium. Im Einsatz sind 40 Wasserwerfer und 240 Feuerwehrmänner aus Tokio, die heute ersetzt werden sollen. Das Kühlen von außen ist nur eine vorübergehende Lösung. Techniker arbeiten weiterhin daran, die Stromversorgung in den Blöcken wiederherzustellen. Der Zustand lässt sich von außen nicht wirklich feststellen und Messgeräte sind längst ausgefallen. In die Dächer der Reaktoren 5 und 6, in denen ältere Brennstäbe lagern, wurden Löcher gebohrt, durch die Wasserstoff entweichen kann. Die israelische Luftwaffe hat Ziele im Gazastreifen angegriffen, dies nachdem palästinensische Kämpfer Israel mit einer ganzen Serie von Raketen beschossen hatten. Bei dem Angriff auf Gaza seien mehrere Menschen verletzt worden, wurde von Spitälern mitgeteilt. Laut dem israelischen Militär hatten die Palästinenser Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Dabei seien in einem Landwirtschaftsbetrieb zwei Personen verletzt worden.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Gilt die Waffenruhe oder gilt sie nicht? Die Informationen aus Libyen sind widersprüchlich. Klappt die Kühlung oder klappt sie nicht? In Japan versuchen Techniker, die AKW-Reaktoren an eine provisorische Starkstromleitung anzuschließen. Um diese beiden Themen geht es gleich nach Wetter und Verkehr.
Die Prognose heute trüb und nass, Schneefallgrenze auf 900 bis 600 Meter sinkend. Im Westen und Süden einige sonnige Abschnitte. Morgen zunehmend sonnig bei 10 Grad im Norden und 16 Grad im Süden. Verkehrsinfo DRS von 12.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung in der Region Bern. Auf der 1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Kirchberg. Richtung Bern zwischen Kriegstetten und der Verzweigung Schönbühl. Sowie auf der Hauptstraße zwischen der Tiefenaustraße und Schönbühl. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Wettstein. In der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Norden zwischen Luzern-Horb und Luzern-Kriens sowie Richtung Süden zwischen der Verzweigung Rotsee und Luzern-Zentrum. Und noch in der Region Zürich auf der 1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Alfoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf-Nord und dem Gobristunnel. Zu den Verladestationen. Folgende Wartezeiten: bei der Verladestation Furka eine Stunde in Oberwald, bei der Verladestation Vereiner 30 Minuten in Sali 1 und beim Autoverlad Lötschberg in Goppenstein ebenfalls rund 30 Minuten. Schienenverkehr in der Westschweiz: die Strecke zwischen Aigle und Roche ist wieder normal befahrbar, es kommt weiterhin zu Folgeverspätungen. In der Region Bern hingegen bleibt die Bahnstrecke zwischen Wichtrach und Uttigen weiterhin nur beschränkt befahrbar. Auf der Linie zwischen Bern und Thun kommt es zu Zugsausfällen und Verspätungen von rund 10 Minuten.
Info 3 Mittag.
Seit gestern gilt in Libyen offiziell eine Waffenruhe. Machthaber Gaddafi sagt, seine Truppen würden nicht kämpfen. Die aufständischen Kämpfer hingegen sagen, sie würden weiterhin angegriffen, auch aus der Luft, und sie müssten sich in Richtung Benghazi zurückziehen. Alexander Gschwind, die Informationen sind sehr widersprüchlich. Was ist davon zu halten?
Das ist alles wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es scheint einigermaßen klar, dass in der Nacht und am frühen Morgen zumindest noch geschossen wurde mit schweren Waffen rund um Benghazi, vielleicht auch in der Stadt selbst. Es wurde auch von internationalen Nachrichtensendern der Abschuss eines Flugzeuges quasi live übertragen. Kein Mensch weiß aber, woher das Flugzeug kam, ob es bewaffnet war, zu wem es gehörte. Es kann sein, dass das eine libysche Aufklärungsmaschine war. Die Rebellen behaupten aber, diese Maschine habe versucht, ein Waffendepot anzugreifen. Sie stünden unter schwerstem libyschem Artilleriebeschuss, zumindest in den Außenquartieren. Man weiß also wirklich nicht, was da im Moment gespielt wird.
Kann man aber trotzdem von einer Taktik von Gaddafi reden? Was will er erreichen?
Wenn denn er die Initiative ergriffen hat zu diesen jüngsten Kämpfen, was wie gesagt schwer zu beurteilen ist, dann könnte es sein, dass er noch versucht, möglichst viele Positionen zu besetzen, bevor dann diese wiederholt jetzt angedrohte und im Raum stehende internationale Intervention erfolgt und das Flugverbot über Libyen in Kraft tritt. Es kann aber auch sein, dass man ihn versucht hat zu provozieren und dass man damit eigentlich dieses internationale Eingreifen versucht, doch noch zu erzwingen, obwohl er ja gestern, zumindest verbal, einen Waffenstillstand angekündigt hat.
Sie haben diese Intervention von außen erwähnt. Vorgestern hat der UNO-Sicherheitsrat grünes Licht gegeben für eine Intervention, die nun offenbar vorbereitet wird. Was bedeuten denn nun diese widersprüchlichen Informationen aus Libyen für jene Länder, die eingreifen wollen?
Die müssen sich auch versuchen, möglichst schnell und umfassend schlau zu machen, weil es natürlich fatal wäre, wenn sie in eine Provokationsfalle hineintappen würden. Man weiß auch, dass nach wie vor große Uneinigkeit eigentlich im Lager dieser möglichen Eingreiftruppen besteht. Die Franzosen möchten möglichst schnell und ohne Federführung der NATO eingreifen, weil sie davon eher schädliche Auswirkungen propagandistischer Art befürchten, weil die NATO als westliches Bündnis in einem arabischen Land nun zum dritten Mal in einem islamischen Land nach Afghanistan und Irak eingreifen würde. Die Briten aber beharren eigentlich eher auf Federführung der NATO. Präsident Obama hat gestern Abend klar gemacht in seiner Rede, dass die USA nur logistische Unterstützung liefern würden, aber sicher nicht mit eigenen Truppen direkt eingreifen würden.
Unter diesen Ereignissen leidet vor allem die Zivilbevölkerung auch. Viele wollen wahrscheinlich jetzt das Land verlassen. Wie sieht es an der Grenze aus? Kommen die Leute aus Libyen überhaupt raus?
Sie kommen an sich schon raus, aber aus Saloum, der ägyptischen Grenzstation zu Libyen, wird nach wie vor eine ziemlich ruhige Lage vermeldet. Andere Quellen sprechen allerdings doch, dass sich Hunderte, zumindest wenn nicht Tausende, nun aufgemacht hätten aus Benghazi Richtung ägyptische Grenze. Aber die brauchen dazu natürlich einige Zeit, bis sie dort anlangen. Was auch zu hören war, ist, dass aus der anderen umkämpften Stadt Ashabiya vor den Toren von Benghazi die Leute definitiv geflohen seien, sich an der Küste versuchen in Sicherheit zu bringen, die Stadt eigentlich menschenleer sei im Moment.
Vielen Dank für diese Informationen, Alexander Gschwind.
Info 3 Mittag.
Es ist bereits mehr als eine Woche her seit dem verheerenden Erdbeben in Japan. Und noch immer ist es den Arbeitern im stark beschädigten Atomkraftwerk Fukushima nicht wirklich gelungen, die Reaktorblöcke zu kühlen und die Gefahr einer atomaren Katastrophe abzuwenden. Heute sollen die Spezialisten eine Starkstromleitung ans AKW anschließen. Thomas Häusler, ist Ihnen das gelungen?
Nein, es ist ihnen noch nicht gelungen. Nach neuesten Meldungen soll dies nun bis morgen dauern. Diese Operation ist offenbar sehr komplex. Also heute Morgen noch machte die japanische Atomaufsichtsbehörde dazu nähere Angaben. Man sagte, es hätten einfach viele Trümmer den Weg versperrt. Man musste die Kabel über viele Umwege legen. Dazu kommt auch, dass die Ingenieure erst überhaupt sicherstellen müssen, dass wenn sie dann den Strom anschließen, dass es nicht zu gefährlichen Funkenschlägen kommt, weil die könnten wieder Explosionen auslösen. Und wenn man diesen Strom dann erst einmal angeschlossen hat, dann muss man überhaupt erst sehen, ob diese Pumpen, Leitungen und all diese anderen Einrichtungen der Notkühlsysteme überhaupt noch funktionieren. Und es ist zu befürchten, dass da einiges nicht funktionieren wird und ersetzt werden muss.
Noch immer werden ja tonnenweise Wasser von außen auf einige Reaktoren gesprüht. Experten halten nicht sehr viel von dieser Methode. Thomas Häusler, was halten Sie davon? Was bringt diese Variante?
Nun, die Japaner setzen sehr stark auf diese Methode. Die Wasseraktionen liefen heute den ganzen Tag, wesentlich intensiver als gestern und mit mehr Feuerwehrfahrzeugen. Kabinettssekretär Edano sagte dann auch heute, die Lage im bespritzten Reaktor Block 3 habe sich tatsächlich stabilisiert. Ich kann das nicht wirklich beurteilen hier von der Ferne, wie weit das stimmt. Aber klar ist sicher, um die Situation wirklich in den Griff zu bekommen, braucht es diesen Strom und muss die Notkühlung wieder flott werden. Diese Wasserspritzaktionen alleine werden auf Dauer sicher nicht genügen.
Seit dem Erdbeben in Japan ist mehr als eine Woche vergangen. Aber noch immer gibt es eigentlich keine richtige Lösung. Thomas Häusler, warum dauert das so lange?
Es dauert so lange, weil es einfach eine unheimlich verfahrene Situation ist mit diesen ganzen Schäden. Man weiß allerdings nicht, wie früh die Betreiberfirma TEPCO mit den einzelnen Maßnahmen begonnen hat. Es kann also schon sein, dass man da zu spät war. Die japanische Regierung, also der Kabinettssekretär Edano, ließ gestern durchblicken, man habe wohl den Ernst der Lage bei diesem AKW etwas zu spät erkannt. Und ganz klar ist einfach auch, dass das AKW nicht genügend auf ein solches schweres Beben und vor allem auf einen solchen Tsunami vorbereitet war.
Aber Sie würden nicht von Schlamperei reden?
Ich denke, das ist zum jetzigen Zeitpunkt einfach schwierig zu sagen. Schlamperei vor dem Erdbeben würde ich jetzt schon sagen. Das kann man nach diesen ganzen Stimmen, die man gehört hat von Experten, kann man das so sagen. Ob jetzt nach dem Erdbeben Schlamperei am Werk war oder einfach nur die Situation so unheimlich schwierig, das möchte ich jetzt noch nicht beurteilen.
Das Gelände rund um das AKW wurde in einem Radius von 20 Kilometern evakuiert. Ist das nach wie vor genügend oder müsste man zusätzliche Menschen in Sicherheit bringen?
In dieser Frage hat es ja eine Verstimmung zwischen den USA und Japan gegeben. US-Beamte hatten einen Evakuierungsradius von 80 Kilometer eigentlich angemahnt, also viel mehr als die 20 Kilometer, die die Japaner gemacht haben. Gestern hat sich nun die Weltgesundheitsorganisation auf die Seite der Japaner geschlagen. Sie hat gesagt, außerhalb dieses 20-Kilometer-Kreises gäbe es zwar stellenweise leicht erhöhte Radioaktivitätswerte, die seien aber nicht gesundheitsschädlich. Ob das die Leute beruhigt, das ist eine andere Frage. Besonders jene, die in diesem 30-Kilometer-Kreis um das AKW leben, also zwischen 20 und 30 Kilometer Entfernung von Fukushima, die sollen ja im Haus bleiben, hat die Regierung immer gesagt. Aber offenbar sind diese Leute so beunruhigt, dass nun die Atomaufsichtsbehörde per Fernsehen und Twitter weitere Verhaltensregeln an die Leute bekannt gegeben hat. Sie hat gesagt, sie sollten sich draußen einfach nur im Auto bewegen, nur mit Mundschutz nur sich draußen bewegen und bei Regen auf jeden Fall drin bleiben. Also nicht sehr beruhigende Mitteilungen.
Besten Dank. Das waren Informationen von Thomas Häusler. Zur Lage in Japan hat sich heute Mittag auch Georg Schwarz, stellvertretender Direktor des Eidgenössischen Nuklearinspektorats ENSI, geäußert. In der Samstagsrundschau von Schweizer Radio DRS erläuterte er auch die Situation der Schweizer Atomkraftwerke. Inlandredaktor Peter Maurer fasst zusammen.
Von einer Stabilisierung der Lage spricht der japanische Regierungssprecher und meint damit die Situation am Reaktor 3 des stark beschädigten Atomkraftwerks Fukushima 1. Dazu meint ENSI-Vizedirektor Georg Schwarz.
Wir schätzen es jetzt auch zart optimistisch ein, aber es ist viel zu früh zum Entwarnung. Es ist noch nicht vorbei. Wir sind noch mit drin.
Das ENSI, die AKW-Aufsichtsbehörde, hat gestern Abend angesichts der Ereignisse in Japan die unverzügliche Überprüfung der Schweizer Atomkraftwerke in Sachen Erdbeben und Hochwasser verfügt. Denn, so Georg Schwarz heute,
auch in der Schweiz haben wir ein Restrisiko, das ist klar. Das Restrisiko ist einfach das Risiko, das bleibt, für das die Anlage nicht gebaut ist. In Japan ist die Anlage nicht für so einen grossen Tsunami gebaut gewesen. Und darum hat der Tsunami nachher einfach das ganze Gelände zerstört. In der Schweiz haben wir andere Restrisiken. Je nachdem kennen wir sie gar noch nicht. Das ist, man kann eben das nicht ausschliessen.
Stichwort Erdbeben.
Die Wissenschaft hat das Erdbebenrisiko in der Schweiz tatsächlich unterschätzt. Es ist doppelt so hoch, wie man früher angenommen hat. Und diese Verbesserungsmassnahmen aus diesen Erkenntnissen sind eingeleitet. Und der Prozess ist im Gang und jetzt ist eine neue Erkenntnis aus Japan gekommen und die kommen noch oben drauf.
Zum Beispiel die riesigen Probleme rund um die Brennelementbecken. Dazu will das ENSI Auskunft von den Schweizer AKW-Betreibern.
Wir haben zum Beispiel konkrete Fragen zu der Wasserfassung. In Japan hat man gesehen, alle Wasserfassungen sind aus dem Meer, oder? Und wir sagen jetzt, okay, wie sieht es bei euch aus? Wir wollen eigentlich, dass jedes Schweizer Kraftwerk zwei Wasserfassungen hat. Und eine davon muss einfach hochwassersicher, erdbebenfest und verstopfungssicher sein.
Zur Kritik der AKW Mühleberg-Gegner, das Werk könne angesichts der Risse im Kernmantel nicht mehr sicher betrieben werden, hielt ENSI-Vizechef Georg Schwarz freilich fest.
In Mühleberg, der hat zwar Risse, aber der hat noch vier zusätzliche Klammern, die in der Höhe und in der Seite stabilisieren. Und beim Erdbeben, also jetzt sage ich nur beim Erdbeben, aber beim Erdbeben wäre die Konstruktion in Mühleberg sogar besser als die, die in Fukushima drin war und gehabt hat.
Das AKW Mühleberg erhielt 2009 eine unbefristete Betriebsbewilligung. Dagegen sind Einsprachen beim Bundesverwaltungsgericht hängig.
Info 3 am Samstagmittag mit Nachrichten, Hintergründen, Einschätzungen. Nächste Sendung hier um 5. Mein Name Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.